Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Was war das noch für eine Zeit, als die Pop- und Rockmusik sich nicht nur ständig selbst zitiert hat, sondern sich selbst überhaupt erst erfunden hat? Über diese Zeit, Ende der 1960er Jahre, Anfang der 70er Jahre, als sehr viele weiße Männer die E-Gitarre entdeckt haben, da hat Frank Schäfer über diese Zeit ein kleines Büchlein geschrieben. Die Neuerfindung des Rock'n'Rolls heißt es. Hallo zum Corso-Gespräch.
Hallo.
Sie haben ja schon so einige Bücher über Rock geschrieben, über Metal. Sie schreiben auch Plattenkritiken für Musikmagazine und für Tageszeitungen. Warum schreiben Sie denn jetzt über etwas, über das wirklich schon so wahnsinnig viel geschrieben wurde? Rock'n'Roll und die Geschichte.
Ja, ich mache das eigentlich immer mal wieder. Alle 2-3 Jahre sammle ich meine Lieblingstexte zu einem Buch. Und das ist natürlich einmal Eitelkeit, Hybris und so weiter. Dahinter steckt aber noch ein weiterer Anspruch, den Popkritik irgendwann tatsächlich mal selbst ganz selbstverständlich hatte. Ende der 60er angefangen und eigentlich bis in die 80er, dass eben Popkritik tatsächlich literarische Qualitäten haben sollte. Also Leute wie Lester Bangs, Graham Marcus, Julie Birchall und so weiter, die haben ganz selbstverständlich ihre Texte gesammelt und zumindest den Anspruch gehabt, das ist jetzt Literatur. Und ich finde, wenn in diesen Zeiten Popkritik relevant sein soll, dann muss sie diesen Anspruch wieder haben. Und das steckt sozusagen als Masterplan dahinter, wenn man so will.
Gleichzeitig schreiben Sie aber im Vorwort, solche Texte hätten gar keinen Platz mehr in den Zeitungen.
Ja, das ist das Problem. Das ist sozusagen das Spannungsfeld, in dem man sich begibt. Die haben natürlich weiterhin Platz, immer mal wieder und durchaus auch weniger. Man muss sich halt den Platz suchen. Aber ich finde, man darf dann als Popkritiker auch nicht zu defensiv sein, sondern muss das Genre dann tatsächlich auch als literarisches Genre ernst nehmen, gerade dann, wenn zumindest Printkritik, Radiojournalismus bei Ihnen ist ja immer noch was anderes, ihr habt ja die Möglichkeit dann eben tatsächlich gleich auch zu dokumentieren, aber Printkritik ist ja doch dann doch immer noch, muss ja mit Worten Musik evozieren und das muss es eben, das kann es eben nur dann gut oder vernünftig, relevant, wenn es tatsächlich literarische Qualitäten hat. Und gerade in Zeiten, in denen Printkritik so als Geschmacksbildungsinstanz oder als Verkaufsgenerator der Industrie irgendwie abgewirtschaftet hat. Wir werden unwichtiger, zumindest was also für die Industrie werden wir unwichtiger, aber wir werden vielleicht ist das ja auch eine Chance, könnten als literarische, als Lieferanten von literarischen Texten vielleicht wesentlicher werden.
Ja, aber was meinen Sie denn konkret damit? Also was unterscheidet eine literarische Rezension von einer nicht-literarischen?
Zunächst mal die Qualität. Also was ich grundsätzlich finde und was mir immer unbedingt eingeleuchtet hat, dass eine Rezension tatsächlich keinen kategorialen Unterschied hat zu einer Kurzgeschichte. Wenn ein Text gut ist, also dass er, wenn eine Rezension tatsächlich Musik einfangen kann, einen ästhetischen Moment generieren kann, dann ist es für mich ein literarischer Text und dann hat er genau die gleiche Berechtigung und auch die gleiche Qualität und mir zumindest schenkt mir genauso viel ästhetischen Genuss, wie eine ganz normale Kurzgeschichte es tun kann. Und das finde ich aber, wird von den meisten so nicht gesehen. Das sind oftmals oder zu oft, wie ich finde, sind das Texte, die immer noch so diesen Anspruch haben des Service irgendwie. Man weist auf irgendwas etwas hin, das es gibt. Und das ist mir, zumindest als Anspruch ist mir das nicht genug. Natürlich macht das jeder auch mal zwangsläufig, weil man eben in kommerziellen Zusammenhängen steckt, weil man Sachen ständig auch machen muss, arbeiten muss, verdienen muss. Aber als Anspruch finde ich das zu wenig.
Ja, und das heißt ja aber auch, dass es gerne auch subjektiv sein kann, oder? Ein bisschen wirft es so, wie Sie das so beschreiben, dieses so, okay, diese vermeintlich objektive Kritik irgendwie über den Haufen, oder?
Genau, gab es nie, glaube ich, und gibt es auch nie. Die Texte, die ich immer klasse fand, das waren die Sachen, beispielsweise Lester Bangs, wenn der über die Trucks, also so vermatschte Garagenbands wie The Trucks oder Count Five geschrieben hat oder auch auf Droge bei Tangerine Dream war, dann ging es da ja nicht eigentlich um die objektive Beschreibung dessen, was da ist, sondern natürlich, die Realität geht durch einen subjektiven Charakter Charakter und macht was mit der Realität und wird dann natürlich literarisch, dadurch, dass man es dann aufschreibt. Also schon so. Und ich finde auch, dass darauf müsste Printkritik, diese Formate müssten wieder da sein. In den USA ist das alles noch viel einfacher. Da gab es ja immer den Essayisten, der lyrische Essay, der hat da einen viel größeren Status, als er das hier hat. Aber hier sollte er das auch haben. Ich finde das unsäglich, dass man in den herkömmlichen Rockmagazinen eigentlich nicht ich sagen darf, nicht wirklich ich sagen darf.
Ist auf jeden Fall nicht so ehrlich, ne? Weil eigentlich meinen alle immer ich.
Genau, die meinen alle sich, klar.
Mhm. Aber meinen Sie nicht vielleicht auch, dass diese Zeit, wo alle Leute ganz viele Plattenkritiken lesen, einfach vorbei ist? Ich kann ja einfach selber zu Spotify, Deezer oder so gehen, ich höre mir das an. Ich brauche niemanden mehr, der mir vorbetet, wie das vielleicht ist oder vielleicht nicht. Ich habe auch gar nicht die Zeit dazu, weil ich will ja auch noch Serien gucken, ich will ja auch noch Podcasts hören, das schaffe ich alles gar nicht mehr.
Ja, Sie haben vermutlich ist es so, Sie haben vollkommen recht. Nur wenn das so ist, dann finde ich es umso mehr schade, dass für die Leute, die noch Interesse daran haben, dass man, wenn man ohnehin davon ausgeht, dass das ein Minderheitenprogramm ist, dann muss ich doch die wenigstens, die daran Interesse haben, bei der Stange halten. Und das geht doch nur über Qualität. Es ist doch viel zu defensiv, dann zu sagen, naja, das interessiert sowieso die meisten nicht, also kann ich es dann auch gleich irgendwie uninteressant machen oder sowas. Im Gegenteil, das Gegenteil ist doch der Fall eigentlich.
Ja. So, dann kommen wir mal zu Ihrem Buch. Sie schreiben ja auch ganz subjektiv über eine Zeit, die, wenn ich das so richtig rausgelesen habe, in der Musik, die Sie einfach am allermeisten fasziniert, oder?
Naja, stimmt nicht ganz. Also ich bin Metaller eigentlich und habe auch in einer Band gespielt in den 80er Jahren. Und das ist mir auch im Nachhinein auch alles erst aufgegangen, dass ich da im Grunde so die Vorgeschichte des Hard Rock, des Metal mal mir vorgenommen habe in den letzten Jahren. Also das ist tatsächlich ich habe mir die Texte angesehen, habe gesagt, oh, das ist ja erstaunlich. Das lässt sich tatsächlich rahmen mit diesem Thema. Aber klar, die 70er Jahre sind, also ich habe das Glück, einen großen Bruder zu haben, der eine vollständige Plattensammlung hatte, bevor ich eine hatte. Und insofern war die 70er Jahre Musik für mich immer präsent.
Also das erklärt auch, warum Sie 1966 geboren da irgendeine Faszination für haben.
Ganz
Weil
genau,
eigentlich waren Sie
ja
in der Grundschule.
Ja, das ist so ein bisschen das Nostalgische, das als Movens, also als Schreibanlass eine Rolle spielte. Also ohnehin, Nostalgie ist ja ganz übel beleumdet. Ich finde das gar eigentlich nicht so schlimm, zumindest wenn man sich dem nicht ständig hingibt.
Was meinen Sie denn eigentlich mit Neuerfindung des Rock'n'Rolls?
Naja, das ist ja ein Witz eigentlich, den AC/DC, also der bezieht sich auf den Text, in dem AC/DC eine Rolle spielt. Und im Grunde, Rock'n'Roll muss ja eigentlich immer neu erfunden werden. Und die machen es eben tatsächlich so, dass sie im Grunde das Modell, was Rock'n'Roll zunächst mal war, also sehr einfach, sehr reduziert, noch einmal kultivieren. In einer Zeit eben in den 70er Jahren, als das Gegenteil der Fall war. Also als dann tatsächlich Bombast eine Rolle spielte, alles musste progressiv sein. Die Leute mussten spielen können und haben das natürlich auch ausgestellt, dass sie spielen konnten. Und dann kommen die eben daher und das eben lange vor Punk und sagen, na, okay, wir haben jetzt unsere drei Akkorde und nehmen die. Und das reicht dann auch. Ganz witzig fand ich übrigens, als AC/DC dann tatsächlich erfolgreich wurden, in den späteren 70ern, 60er, also 76, 77, da wurden sie dann tatsächlich als Punkband angeteasert. Das war es natürlich nicht, härterer Bluesrock, aber die Herangehensweise an die Musik, also im Grunde dieses reduktionistische Programm, das hat schon durchaus Ähnlichkeiten zum Punk dann gehabt.
Wir sprechen in diesen Tagen ja viel über Rassismus und auch über strukturellen Rassismus und wie am Ende eigentlich immer eher so weiße Menschen im Vordergrund stehen. Das zeigt sich ja auch in Ihrem Buch. Also die Beatles, die sich von schwarzen Musikern haben inspirieren lassen, Howling Wolf, Muddy Waters, Led Zeppelin von Stevie Wonder. Welche Rolle spielen also schwarze Musiker in dieser Geschichte des Rock'n'Rolls?
Ja, als Einflussgeber und natürlich als die Leute, die damit angefangen haben, eine unglaubliche Rolle. Und natürlich kann man sagen, in dieser es gibt den Kampfbegriff der Aneignung, dass weiße Männer spielen die Musik der Schwarzen und beuten sie damit nicht nur kulturell, sondern eben monetär auch aus. Das stimmt natürlich, das lässt sich nicht leugnen. Auf der anderen Seite haben Bands wie Rolling Stones oder auch Clapton haben natürlich auch dafür gesorgt, dass die schwarze Musik hoffähig wurde für den weißen Markt und haben natürlich auch Karrieren befördert. Howlin' Wolf, Muddy Waters, B.B. King etc. Die sind natürlich auch durch diese Aneignung haben die nochmal für das weiße Publikum, also haben nochmal eine Karriere auf dem weißen Markt eben auch gehabt. Insofern, das darf man auch nicht vergessen, aber das stimmt natürlich grundsätzlich, ist der Vorwurf durchaus berechtigt. Wobei ich immer dieses alte Rock'n'Roll-Ideal des ständigen Stehlens, das finde ich eigentlich, also jeder klaut von jedem, das finde ich eigentlich...
Das ist an sich ja auch gar nicht das Problem, sondern dass das oft in eine Richtung passiert ist und dass die Weißen dann den größeren Erfolg hatten.
Genau, sie haben recht, was soll ich dazu sagen? Sie haben vollkommen recht und man muss es so sehen und man muss es so aussprechen. Und trotzdem kann man ja sagen, dass natürlich Schwarze möglicherweise auch gelegentlich mal, vielleicht hätten sie das viel öfter tun sollen, davon profitiert haben und dass die Zeiten waren nun mal eben so. Das ist im Grunde auch dieser Vorwurf von jetzt auf die 70er Jahre hat natürlich auch immer so was Unhistorisches. Natürlich ist das, die 70er Jahre waren toxisch. Also der Stand der Emanzipation, gerade in der Rockindustrie, war nicht der Stand, den heute die Rockindustrie hat, obwohl da heute vermutlich auch noch einiges im Argen ist. Aber es ist natürlich eine unhistorische Herangehensweise an die 70er, denen etwas vorzuwerfen, was nun mal historisch der Fall war.
Genau, man kann sie aber könnte sie mit einer anderen Brille anschauen. Das ist dann vielleicht der Zugang von heute.
Ja, muss man. Man könnte es nicht, man muss es natürlich machen oder man muss es erwähnen. Aber was oft dann dabei eben auch eine Rolle spielt, ist, dass man zu sehr auf die Defizite abhebt und im Grunde beschreibt, was nicht da war, aber zu wenig beschreibt, was da war. Ich meine, klar ist, kann man sagen, Led Zeppelin ist eine zutiefst sexistische Band, richtig, muss man sagen. Und trotzdem passiert da ästhetisch doch viel mehr, als dass man dabei belassen könnte. Also, was soll's? Ich weiß das, dass Led Zeppelin eine sexistische Band sind und trotzdem liebe ich diese Band. Was soll ich machen? Also, das ist eine kognitive Dissonanz, mit der muss ich umgehen und mit der muss eigentlich jede Kunst umgehen. Also weil man eben Kunst nicht nur über den Inhalt oder über irgendwelche Negativmarker betrachten kann. Die ist eben vielschichtiger, würde ich meinen.
Und was Sie sonst so an der Musik aus den 70er Jahren lieben und an der E-Gitarre, das schreiben Sie in Ihrem Buch, die Neuerfindung des Rock'n'Rolls. Frank Schäfer, vielen Dank Ihnen.
Ich danke Ihnen.